Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 15. August 2025. Der Gast der heutigen Sendung ist wie alle anderen auch ein Newsletter-Autor. Aber er ist noch so viel mehr. Er ist Autor von Büchern. Er hat lange für die FAZ im Feuilleton geschrieben, war dann beim Spiegel, ist jetzt bei der Süddeutschen Zeitung. Er ist Podcaster und er hat einen Newsletter namens Der siebte Tag. Zu Gast ist heute also Nils Minkmar. Wir haben mit Nils über alles Mögliche gesprochen, denn genau darum geht's auch in seinem Newsletter. Alles Mögliche. Es ist ein klassisch feuilletonistischer Newsletter, wie ihr sehen werdet. Und einer, der aus unserem Sonntag tatsächlich nicht mehr wegzudenken ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Nils.
Hallo.
Hallo.
Der siebte Tag ist der Newsletter. Was ist die Idee des Newsletters?
Worum geht's da eigentlich?
Es ist wirklich ganz einfach und simpel. Es geht um den Sonntag. Ich hatte das Glück, früher mal mitzumachen bei der Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, die Frank Schirmacher und andere nochmal neu belebt hatten. Und da wollten wir erstmal so eine deutsche Sonntagszeitung machen. Die startete so 2001. Und da habe ich gemerkt, dass der Sonntag eigentlich der Tag ist, wo die Menschen Zeit haben zu lesen und es aber nie so ein richtig gutes Angebot gibt und gab. Und auf jeden Fall hatte das so eine spezielle Resonanz. Und jetzt hat sich die Welt weiterentwickelt medial und die Zeitungen sind nicht mehr das, was sie immer waren, aus vielen Gründen. Und am Newsletter, als ich mir überlegt habe, sowas zu machen, habe ich gedacht, das war eigentlich eine schöne Erfahrung. Damals auch eine schöne Kommunikation mit dem Publikum. Und das wollte ich wieder versuchen. Und das hat auch eigentlich genauso geklappt, wie ich mir das erhofft hatte.
Wenn Sonntag Zeit zum Lesen ist, warum ist dein Newsletter dann immer so kurz?
Ja. Meine Frau findet ihn sogar immer zu lang. Also das muss man abwägen. Ich versuche da eine Mischung zu machen, aber ich könnte auch länger, wenn das die Anregung ist. Vielleicht versuche ich das mal.
Also ich könnte es auch länger vertragen, aber trotzdem nochmal, weil ich glaube immer noch ist es schwer für die Hörenden, die deinen Newsletter nicht kennen, sich vorzustellen, was passiert da? Wie findest du deine Themen? Welche greifst du auf?
Ja, da habe ich eigentlich gar kein richtiges Rezept. Es hat ja so einen Mischcharakter, ne? Ich mache immer viele Empfehlungen, auch Literatur. Und das Schöne da ist eben, dass man im Newsletter diese völlige Freiheit hat, ne? Als Autor oder Publizist in der Zeitung oder früher im Spiegel, wo ich war, oder in der Süddeutschen Zeitung. Auch jetzt gibt es natürlich Regularien. Ich kann nicht jedes Buch besprechen, zum Beispiel nicht das Buch von Freunden. Ich kann nicht mein eigenes Buch bewerben. Ich kann auch keine Bücher bewerben, die schon ein bisschen länger auf dem Markt sind, vielleicht übersehen wurden. Also man hat so einen gewissen Korridor von dem, was geht. Und das hat ja auch gute Gründe. Und beim Newsletter gibt es die nicht. Da kann ich wirklich machen, was ich möchte. Oft empfehle ich einfach wirklich Bücher von Freunden oder auch von Menschen. Das gibt es auch mittlerweile, die halt sagen, hier, du empfiehlst doch immer so kuriose Bücher. Empfiehl doch auch mal meins. Und dann gucke ich mir das an. Und tatsächlich in vielen Fällen tue ich das dann auch. Also das ist so ein wichtiger Effekt. Dann auch ganz klar auch ein bisschen ja, Serien und was zum Schauen. Videos oder Dokus, aber einfach Serien auch. Also klassisches Feuilleton, könnte man sagen. Was kommt neu raus? Was ist auf dem Markt? Viele abonnieren den Newsletter auch genau deswegen. Dann habe ich immer so einen Frankreich-Schwerpunkt. Ich gucke mal, was ist im Nachbarland los, wo ich jetzt auch gerade bin. Das ist mir ja besonders wichtig. Ich bin ja auch Franzose. Und da gibt es da immer so ein paar Hinweise zur Lage. Und oben beginne ich eigentlich immer mit so einer Art, ich sage es immer, Leitartikel, kann politisch sein, aber eben nochmal der Sonntag. Also man kann da nicht sehr aggressiv werden und man kann da nicht dazu den Waffen aufrufen oder den Kulturkampf ausrufen, sondern es muss eben so eine sonntägliche Anregung zum Nachdenken sein. Klar, manchmal empört. Und manchmal sind es auch Geschichten, ja, mehr so im Genre des Personal Essay, wo ich irgendwie erzähle oder reflektiere, was ich erlebt habe, was mir passiert ist. Auch das geht nur im Newsletter. Neulich hatte mein Sohn seinen 18. Geburtstag gefeiert und ich habe einen ganz neuen Beruf für mich entdeckt. Also in die Richtung bin ich noch nie gegangen beruflich, nämlich Türsteher. arme Junge hatte viele Leute eingeladen, aber es hatte sich dann im Netz verbreitet und dann gab es eine ganze gewaltige Anzahl von Partycrashern, die da vor der Tür standen.
Ja.
Das gab es früher mal als Facebook-Party. Ist das passiert? Wie viele Leute standen da?
Ja, also er hatte es nicht eingestellt, aber andere hatten es eingestellt. Da standen auf dem Treppenhaus, das zu unserem, wohnen in unserem alten Mietshaus in Wiesbaden, standen 40 Leute. So viele Leute habe ich da noch nie gesehen. Und ich habe als oben drüber übernachtet, da in meinem Büro, und ich habe auf einmal diesen Lärm gehört. Ich dachte, hoffentlich ist es nicht bei uns, aber war's. Und dann bin ich dann runter und habe die dann alle wieder rausgedrängt. Und dann haben mein Sohn und seine Freunde gesagt, in der Wohnung sind aber auch schon 20 von denen. Die hatten es auch schon geschafft. Dann bin ich auch nochmal hoch, habe die gebeten, doch zu gehen. Und so hat auch alles gut geklappt. Aber es war trotzdem, ja, es war eine interessante Erfahrung.
Wie viele von diesen Leuten hat dein Sohn überhaupt gekannt?
Von diesen Crashern nur einen tatsächlich. Der hat dann alle anderen aus seinem Bekanntenkreis. Manche taten mir leid. Die haben auch gesagt, oh, wir sind extra aus Mainz angereist und so. Sorry. Ich habe dann in der Wohnung belassen, seine Kindergartenfreunde oder die ich von früher kenne oder die ich so ein bisschen kenne und so. Es war dann auch noch eine sehr schöne Party, das dauerte jetzt nicht so lang, aber es war lustig, weil viele von denen, die da gekommen waren, waren halt auch viel größer natürlich und viel stärker als ich und hatten so ein gangartiges Outfit und waren etwas einschüchternd vielleicht, aber sie waren eigentlich ganz nette Jungs.
Was an deinem Sohn ist derart prominent, dass wildfremde Leute
Holger.
Dutzendfach...
Da ist eine Party. Und
ja,
dann
genau.
Ist
vielleicht in Wiesbaden nicht so häufig, das kann natürlich sein.
Nee, aber wir hatten das jetzt, mein Sohn ist auch gerade 18 geworden und das spricht sich einfach rum. Und auf einmal waren da 40, 50.
Ja, diese Partys zu Hause.
Ja, es ist gefährlich.
Was mir auffällt bei deinem Newsletter ist, dass fast jeder Satz nicht nur in einer zitierfähigen Länge ist, sondern... zitierfähig ist. Ist das Absicht oder ist das so eine Deformation professionell, weil du so lange schon schreibst?
Letzteres. Ich glaube, die Routine macht das. Ich war ja vorher gerade, ich habe den Newsletter begonnen, da habe ich aufgehört, beim Spiegel zu arbeiten. Und beim Spiegel hat man das Problem, ist ganz kurios, dass man wenig ins Blatt kommt. Und viele Kollegen leiden auch darunter, dass sie einfach nicht so viel zum Schreiben kommen. Jedenfalls war das zu der Zeit so. Und ich habe gemerkt, es läuft immer besser, je mehr man schreibt. Und wenn man halt für eine Tageszeitung arbeitet, ist es nochmal ganz anders. Und so ein Newsletter ist halt auch ein ganz tolles Outlet, um einfach im Schreiben zu bleiben, an den Themen dran zu bleiben und so. Und dann hat man natürlich eine gewisse Routine.
Bist du deshalb zur SZ gegangen vom Spiegel, um bei einer Tageszeitung zu sein?
Ja, das hatte viele Gründe. Tageszeitung ist in der Tat das Medium, was mir am meisten passt, glaube ich. Aber es hatte dann inhaltliche Gründe. Im Feuilleton ist es ja so, hängt ganz davon ab, mit welchen Menschen man zusammenarbeitet. Das ist sowas wie mit Humor bei Freunden sozusagen. Manchmal gibt es einen Witz, den verstehen die oder verstehen die nicht. Und das ist so bei Texten im Feuilleton ganz ähnlich. Wenn man dann erklären muss, so habe ich das gemeint, das habe ich vor und so, dann funktioniert das nicht. Und ich habe dann immer gewechselt, wenn das personell schwierig wurde.
Sollte das jetzt personell schwierig werden bei der SZ, wird der siebte Tag dann ein täglicher Newsletter werden? Würdest du das schaffen?
Ja, das würde ich schaffen, auf jeden Fall. Aber soweit ist es noch nicht. Das will ich mir gar nicht vorstellen.
Aber tatsächlich finde ich das nochmal ganz schön auf den Punkt gebracht. Es ist letztendlich ein Feuilleton-Newsletter. Ein klassisches Feuilleton-Werk, in dem ein bisschen hier flaniert wird. Also ich finde das so einen flanierenden Stil, wo ein Gedanke da und dann nimmt man hier noch einen Gedanken mit und der wird noch reingewoben. Und dann gibt es ja auch noch was zu essen am Ende.
Genau.
Das ist auch noch sehr wichtig. Ich habe noch nie was davon nachgekocht, weil es mir immer alles sehr schwierig vorkommt. Kochst du das wirklich?
Manchmal, ja, ausgewählte Sachen schon, ja. Aber ja. Manche sind ja ein bisschen, da habe ich auch so alte Rezepte und so, wo sie dann selber noch den Hasen schlachten. Das mache ich nicht. Aber. Und dann mache ich natürlich auf Anregung zum Beispiel auch meiner Tochter immer was Vegetarisches oder versuche ab und zu was reinzubringen. Das koche ich auch nicht unbedingt nach. Aber ich versuche es.
Also der erweiterte Kulturbegriff haben wir immer damals bei Deutschland von Kultur gesagt. Dass alles ist ja ein Stück weit Kultur, auch das Essen, wenn man möchte.
Ja, das ist ganz interessant. Da schreiben mir dann auch viele mit so Erinnerungen, ne, an Sonntagsessen. Das ist ja eine ganz starke familiäre Tradition und so besetzt. Teilweise auch wirklich berührende Geschichten von Menschen, die halt migriert sind oder wo ein Elternteil gestorben ist früh und die damit bestimmte Erinnerungen verbinden. Das hat so ein proustisches Element. Und das ist eben auch, manchmal transportiert man dann so Gedanken oder Gefühle leichter über sowas scheinbar Banales wie ein Sonntagshuhn.
Leute, also Katrin und du, ihr seid, also ich bin tendenziell Kulturbahn. Was ist ein Proustsches Moment?
Am Essen.
Der Marcel Proust, ein großer französischer Romancier, hat ja so ein mehrbändiges Werk vorgelegt auf der Suche nach der verlorenen Zeit, ne? Und hat überlegt, wie kann man sich da, der hatte so viele Erinnerungen und sowas, aber irgendwie blieb das so ein bisschen abstrakt. Und erst indem er eine berühmte, ein Gebäck, eine Madeleine eingetaucht hat in einen Kräutertee und was irgendwie in seiner Kindheit immer zu essen gab, da hat er diese Empfindung plötzlich wieder entschlüsseln können. Und es ist so ein bisschen die ganze Welt, ja, die man eben nicht nur über die Vernunft oder über Fakten aufschlüsselt, sondern über solche Gefühle wie den Geschmackssinn.
Wir haben damals als Gymnasiasten, gab es ein paar unter uns, die sich zum Ziel gesetzt hatten, Proust komplett zu lesen, also auf der Suche nach der verlorenen Zeit komplett zu lesen. Ich habe zu den Leuten gehört, die immer in der Raucherecke standen und sich über diese Leute lustig gemacht haben. Yeah. Sollte ich das heute vielleicht nochmal nachholen? Sollte ich Proust lesen?
Es ist, wenn man schon ein paar Jahre mehr Umdrehungen hat und mehr Erfahrung, ist es in der Tat viel besser. Also ich hatte es auch immer wieder versucht, bin eigentlich über den ersten und zweiten Band nie herausgekommen. Jetzt habe ich es letzten Sommer mal angegangen und das ist eine ganz andere Sache. Würde ich also unbedingt dazu raten. Okay.
Habe ich mir auch schon überlegt. Jetzt geht es ja aber eben auch um Politik und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich habe das Gefühl, dass da in den letzten Wochen und Monaten oft auch die Sorge mitschwingt. Die Sorge um die Demokratie, die Sorge um den Zusammenhalt in der Gesellschaft, was du nicht immer ganz direkt so formulierst, aber doch in zwischen den Zeilen immer wieder auch aufgreifst. Wie geht's dir gerade damit?
Ja, genau. Also es ist, wir leben ja wirklich in sehr brenzligen Zeiten und da man sich auch keine Illusionen macht. Ich versuche halt immer so einen optimistischen Grundton zu behalten und eine Zuversicht zu verbreiten. Nicht nur, weil es der Sonntag ist, sondern weil es, glaube ich, einfach mein Naturell ist und eher zu gucken, okay, welche Chancen gibt es noch? Aber es ist schon ganz schön, zwischendrin war es schon ganz schön eng. Ich finde, jetzt bin ich wieder etwas zuversichtlicher.
Jetzt, wo du in Frankreich bist.
Jetzt, wo ich in Frankreich bin, es ist ganz dumm, aber dieses Urteil der Nichtwählbarkeit von Marine Le Pen hat unheimlich viel bewirkt. Das ist Martin Schulz, unser früherer SPD-Kanzlerkandidat und früher Vorsitzender des Europäischen Parlaments, hat das vor 10 Jahren zur Anzeige gebracht, dass die Partei von Marine Le Pen im Europäischen Parlament da veruntreut. Und so lange hat das gedauert bis zur endgültigen Verurteilung. Jetzt hat sie noch Bewährung eingelegt, aber er hat eigentlich wenig Chancen. Und das hat die französische Landschaft verändert. Sonst hätte sie, also wäre es kaum zu verhindern gewesen, dass sie gewählt wird beim nächsten Mal. Und das ist schon eine große Sorge weniger.
Zum Thema Zuversicht sagtest du, du guckst immer, welche Chancen es noch gibt. Welche Chancen gibt es denn noch?
Ja, also wir gucken natürlich auf die beiden alten Männer, auf Trump und Putin. In diesen Tagen zeigt, man weiß ja bei Trump nie genau, zeichnet sich vielleicht ab, dass da ein Dissens entsteht und auch deren Zeit läuft ja irgendwie ab. Ja, sie versuchen jetzt schon so lange, 10 Jahre, die liberale Demokratie irgendwie zu erledigen und es ist ihnen bis jetzt noch nicht gelungen. Ich finde, jeder Tag, in dem das nicht gelingt, ist ein Grund zur Hoffnung. Also die Zeit spielt da eigentlich ein bisschen für uns und man merkt auch, dass ja die Zivilgesellschaft eigentlich nirgends so richtig mitzieht. Wenn es manchmal polarisiert ist, auch in den USA gelingt nicht alles, was sich Trumps Leute so vornehmen, zum Glück. Und diese Verzögerung an sich ist schon Grund zur Hoffnung.
Aber zurücklehnen dürfen wir uns deswegen jetzt nicht, ne?
Nee, absolut nicht. Es ist wirklich sehr eng. Ich finde, habe auch jetzt gerade hier, es empfehlen für die Süddeutsche einen Text geschrieben nochmal, dass auch die anderen Parteien, auch die Grünen, die SPD, sich da auf die Höhe der Zeit begeben müssen. Auch wie man in der neuen Medienwelt klarkommt, wie man neu kommuniziert, wie man neue Bündnisse schließt. Ich glaube, die Herausforderungen sind echt gewaltig.
Aber jetzt ist dein Newsletter eigentlich das Gegenteil. Du bist in so einer recht ruhigen, entschleunigten Medienwelt. Das ist ja auch ein Geschenk letztendlich, ne? Also, dass man sich dem dann doch nicht beugen muss und einen Ort schaffen kann, wo man in Ruhe über alles nachdenken kann und auch nochmal ja vielleicht Aspekte betrachten kann, die nicht jeder und jede so sieht. Ich finde es zum Beispiel total hilfreich, diesen Vergleich mit Frankreich immer wieder zu haben. Wir haben ja eine Tendenz dazu, so unsere deutschen Debatten zu sehen und da so ein bisschen einen Tunnelblick zu haben. Vieles ist ja aber auch ähnlich oder könnten wir auch voneinander lernen von Frankreich? Meine Frage wäre zum Beispiel, wenn Marine Le Pen jetzt eben nicht mehr antreten kann, wäre das auch was für hier vielleicht hilfreich wäre. Also, dass wir doch noch mal ein bisschen stärker gucken, wie können wir denn ja mit der AfD zum Beispiel umgehen.
Ja, ganz genau. In Frankreich ist das, kann man auch studieren, wie man es nicht macht. Ne?
Ja.
Jahrelang sie natürlich immer weiter gewachsen sind. Und da gibt es viele Gründe. Das eine ist, dass die anderen relativ wenig attraktive Kandidatinnen hatten. Da sie war, ist und immer noch die einzige Frau, die so richtig in der Spitzenpolitik mitmischt. Das ist schon ein Problem, finde ich, dass die anderen da nicht schauen, wie kann man, ja, so eine Frau, die eben auch, Marine Le Pen gilt ja für ihre Anhänger, stimmt ja auch, als ja, alleinstehende Frau, die sich in der Männerwelt durchgesetzt hat, berufstätig war und alle möglichen, die nicht auf einer Grande École waren, in Frankreich diese Elitenschulen, also so ein bisschen, ja, so einen zivilgesellschaftlichen Herkunft hat. Ich sage immer, sie ist eigentlich eine Vegetarierin, die familiäre Metzgerei geerbt hat. Ja? Das heißt, ich glaube, unter Umständen ist sie selber gar nicht so drauf, wie das ihr Vater war, aber sie verkauft natürlich dessen Ideen. Und insgesamt ist es eben gelungen, ihr so eine relativ sympathische Aura da entstehen zu lassen, weil man sie auch immer wieder dauernd ins Fernsehen eingeladen hat. Die ganze Familie lebte im Fernsehstudio und zwar schon seit Jahrzehnten. Und die Justiz hat dem jetzt ein Ende gesetzt. Das muss man so sehen. Ich nehme an, dass diese Partei sich aufspalten wird, jedenfalls in viele Lager. Und das war jetzt ganz wichtig.
Du sagtest, du bist gerade in Frankreich.
Aha.
Geht's dir da besser?
Och, mir geht's, also ich will nicht sagen, mir geht's immer gut, aber geht's auch in Wiesbaden gut. Aber ja, als Frankreich ist natürlich nochmal ein ganz anderer Lebensstil, den man hier hat.
Warum? Also was ist da besser?
Also jetzt hier gerade im Südwesten, es amüsiert mich immer und erheitert mich und macht mir gute Laune, diese völlige Anarchie. Also im Grunde hat Frankreich ein Land mit vielen Regularien und dies verboten, jenes verboten, aber so in der Praxis kann man wirklich machen, was man möchte und das schon ganz entspannt.
Das geht in Deutschland nicht.
Nee, man hat schon eher mal, ja, was weiß ich, die Nachbarn, die einem irgendwas hinweisen oder im Straßenverkehr. Man hat schon eher mal so eine, ja, aus dem Protestantismus stammenden Sinn für die Regel einer Gemeinschaft und die dann irgendwie, ja, kann man wirklich machen, was man möchte. Und das Essen ist auch besser und auch viele andere Sachen.
Ist nicht schwer jetzt.
Also, ich bewege mich auch mehr. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass man eher auf dem Land ist und so. Also immer könnte ich nicht hier bleiben. Ich glaube, das wäre mir jetzt auch ein bisschen zu abgelegen, aber im Moment ist es schön.
Dieser Anarchismus, der für dich besser ist, ist der auch für Frankreich besser?
Der gehört wirklich dazu. Das ist wirklich, ja, Erbmasse. Da kann man, das empfehle ich sehr, das Studium der Asterix-Bände, das ist meisterlich dargestellt. Das stimmt schon. Man möchte irgendwie einen Chef, man möchte aber auch machen, was man will. Und auf jede große Maßnahme in der Regierung natürlich auch wirklich wilde Proteste folgen. Das wird auch jetzt wieder im Herbst garantiert der Fall sein, die dann meistens allerdings auch was bringen, im Unterschied zu unseren Streiks in Deutschland. Das heißt, das ist eine ganz andere Art der Kommunikation und ich finde, das ist so komplementär, man braucht beides, finde ich.
Trotzdem ist Frankreich hoch verschuldet und hat ähnliche infrastrukturelle Probleme wie wir. Und
ja, klar.
Die nächsten 10 Jahre werden für Frankreich wahrscheinlich alles andere als gemütlich werden. Ne?
Ganz genau. Und es gibt riesige Probleme. Das würden auch die Franzosen gleich zuerst darstellen. Ne? Wenn Frankreich hier die Franzosen fragt, kommt eine Litanei von dem, was alles nicht funktioniert. Trotzdem haben sie, glaube ich, weltweit einen der am besten ausgebauten einen sehr ausgebauten Sozialstaat. Das ist wirklich fantastisch, was Gesundheitsversorgung und die Rundumversorgung von Familien, so an was der Staat da alles denkt und sich beteiligt und dafür eintritt. Trotzdem ist die Unzufriedenheit enorm. Also das sind so diese französischen Paradoxien.
Dieser Sozialstaat, der Wohlfahrtsstaat, wie man ihn auch nennt, ist der in Frankreich besser ausgestattet als in Deutschland?
Ja, naja, schon.
Ist er teurer?
Für die Steuerzahler ist das schon teuer, für den Einzelnen halt nicht. Die Krankenversicherung ist völlig umsonst. Man kriegt so eine Karte in die Hand gedrückt. Du musst da nichts, ich bin selber privatversichert, noch aus alter Tradition, weil meine Mutter Beamtin war. Und das ist natürlich sehr teuer. Und in Frankreich hat man so eine Carte Vital, da wird eigentlich alles abgedeckt. Auch Psychotherapiestunden für Studierende in Not und also es gibt einen ganzen Katalog von Leistungen, der auch echt toll ist. Also da habe ich große Bewunderung für. Aber klar, muss finanziert werden, die Schulden drücken. Sie wollen die Steuern nicht erhöhen, kein Mensch weiß warum, weil sie natürlich auch wahnsinnig reiches Land sind. Es gibt ja hier, ich wohne ja in der Nähe von Bordeaux, allein rund um den Weinbau und so gibt es hier wirklich beachtliche Vermögen. Und die Zahl, ich finde, die könnten ein bisschen mehr beitragen.
Du hast eben gesagt, du würdest nicht dauerhaft da leben wollen, weil es dir zu abgelegen ist. Würdest du jetzt nicht in der Pampa wohnen, würdest du dann dauerhaft in Frankreich sein wollen?
Ich mag den Wechsel gern. Ich bin das jetzt von klein auf so gewohnt, irgendwie immer zwischen Deutschland und Frankreich zu pendeln. Ich finde es gut, wenn man komplett die Szenerie mal wechseln kann. Obwohl ich schon davon träume und eigentlich auch dafür plädiere, dass man sich auch mehr annähert. Ne? Also ich glaube, unsere Nationalstaaten sind halt doch ein bisschen klein geworden in so einer Welt, wo es jetzt so viele Player gibt. In meiner Jugend gab es ganz wenige und war ein großer Teil der Welt war, was wir die dritte Welt oder Entwicklungsländer nannten. Das sind heute ganz tolle Staaten und Systeme, jedenfalls von ihrer wirtschaftlichen Leistung her, von der Technologie, von den Leuten. Die wollen natürlich auch alle mitspielen. Und so zwei alte Nationalstaaten da mitten in Europa, das macht nur noch Sinn, finde ich, wenn man sich da enger zusammenschließt. Das wird auch so kommen, aber ich finde, gerade die Medien sind da so ein bisschen... Wir sind noch nicht so weit, wie wir sein könnten. Die Talkshows, wann sitzt da mal ein Franzose? Frankreich genauso schlimm, wann sitzt da mal ein Deutscher? Wenn die Franzosen in Talkshows wirklich war, französische Fernsehen besteht zu 90% aus Talking Heads. Wenn man abends durchzappt, das ist das Billigste, die reden ununterbrochen jeden Tag. So. Und da sitzen aber halt nur Franzosen und zwar immer die gleichen seit meiner Kindheit, wenn sie nicht sterben.
Wahnsinn.
Und dann sagen sie sich natürlich, wir müssen mal einen Ausländer, das geht ja so nicht, wir brauchen mal einen Ausländer hier in der Runde. Da kommt immer ein Belgier oder ein Schweizer, frankophone Länder. Das ist auch so. Dass man da einen Deutschen sieht, das ist dann mal sehr selten Daniel Cohn-Bendit. Aber ansonsten ja, sind die Deutschen in französischen Medien sind Fußballspieler. Und früher Angela Merkel, Scholz haben sie irgendwie ignoriert und Merz, naja, das kann noch kommen. Aber das ist wirklich, dass so beide, ja, diese Diskurse und diese Talkshow-Sendungen, dass die sich mal ein bisschen annähern, davon träume ich.
Du dräng dich doch mal auf, du kannst doch Französisch.
Ja, genau, das könnte ich machen, aber noch lieber wäre mir, wenn tatsächlich ja die großen Sonntagabend-Talk, Karin Mioska und in Frankreich Léa Salamé, die großen Politmoderatorinnen, da mal zusammen eine Sendung machen würden oder irgendwas.
Was denken die Franzosen über uns Deutsche?
Ja, es gibt eine ganz intensive Beschäftigung mit Deutschland. Das hat sich wirklich geändert in den letzten Jahren. Also jede kleinste Kleinigkeit wird drauf und runter berichtet. Teilweise nicht immer so ganz korrekt, weil man nicht genau unterscheidet, was ist nur in einem Bundesland mal ein politischer Vorschlag, was ein Gesetzesvorschlag, was ist schon Gesetz. Auf jeden Fall, es wechselt zwischen so einer, ich glaube, es war eigentlich so eine narzisstische Kränkung nach dem Fall der Mauer. Geht schon so ein bisschen zurück, weil früher war Paris halt immer Paris, New York, die haben sich so als Zentrum der Welt gesehen, stimmt ja auch, und dann wurde Berlin so hip. Und man dachte, ja, und Deutschland hat diese Größe angenommen und diese wirtschaftliche Kraft und dann fühlte man sich so ein bisschen ja, eingeschüchtert und zu sagen, wir machen es mal jetzt wie die Deutschen, wir müssen mehr werden wie Deutschland, das ist ein ganz, ganz wichtiger, ja, du sagst das. Das wird auch natürlich, manche sagen, na, wieso und so. Und es gelten eben als Land. Aber klar, bei dem Thema Renteneintritt, da habe ich auch so meine Differenzen oder Thema Atomkraft. Also es gibt schon große, große Unterschiede.
Dabei könnten wir wahnsinnig viel voneinander lernen, ne?
Ja. Eigentlich. Also ich habe hier einen Nachbarn, der ist 3 Jahre jünger als ich. Der ist bestimmt jetzt seit 6 Jahren in Rente. Mit vollen Bezügen, da war Ingenieur, dann haben sie so ein Programm aufgelegt und so. Ist wesentlich fitter als jeder Sportler, den ich kenne, der Mann. Und ist immer auf dem Rennrad und bastelt und so. Und das ist aber normal, dass man eben, ja, dass der Status als erwerbstätiger Mensch und als so ist ein für viele eine Form der Sklaverei. Und sie verfluchen das, der Chef ist der natürliche Feind.
Und sag ich doch.
Ja. Lehrer ist der Feind des Schülers, der Chef ist der Feind des Arbeitnehmers. Und die Rente gilt halt als ja, die absolute Freiheit und die wohlverdiente Erlösung. Obwohl, ich finde, das irgendwie sollte eigentlich auch nicht so sein.
Ja, man ist ja nicht gezwungen, nichts zu tun, wenn man verrentet ist. Das ist ja das Schöne. Die Annäherung, die du gerade mehr oder minder dir gewünscht hast, abgesehen vom Fernsehen, woher könnte die kommen? Also bei mir gab es so einen Moment, an dem ich verstanden habe, dass letztendlich Frankreich und Deutschland, auf den gleichen Brüder sind, weil sie den gleichen Vater haben, nämlich Karl den Großen. Mhm. Aber das ist natürlich ein so riesengroßes, abstraktes, historisches Ding. Das ist ja auf der Straße nicht vermittelbar. Wie bekomme ich eine Einstellungsänderung in die sogenannten einfachen Leute?
Ja, gut, verfolgen ja alle auch die Nachrichten. Ne? Ich glaube, Trump und Putin sind noch ein bisschen die Geburtshelfer dieser neuen deutsch-französischen Freundschaft. Ich glaube nicht, dass wir auch im Bereich der Rüstung jetzt so schnelle Fortschritte erzielt hätten und dass Macron gesagt hat, okay, beim Atomschirm, da gucken wir mal auch, dass die deutschen Interessen mit berücksichtigt werden und so. Das heißt, wir sehen schon, dass wir uns da auf die Amerikaner nicht mehr ganz verlassen können. Was ja viele in Deutschland immer gemacht haben, in Frankreich auch. Wenn man gesagt hat, okay, wir gucken eigentlich nach New York, wir gucken nach Washington und die Amerikaner sind so gerne hier in Paris und die Deutschen, naja, und jetzt ja, sind wir total aufeinander angewiesen.
Wir können uns auf die Amerikaner nicht mehr verlassen, macht uns das aber nicht viel mehr zu Europäern?
Ja, ich sehe das immer so als der Beginn von so einem europäischen oder von einem Kerneuropa, das sich dann ausweitet und viele. Also das Beispiel Brexit hat jetzt keine Schule gemacht. Das war ja auch so eine, Furcht, die man haben konnte. Alle haben gesagt, jetzt gibt es den Frexit und den German-Xit und was weiß ich. Und kein Mensch hatte eigentlich große Lust drauf.
Dieses Kerneuropa, wer wird es sein? Deutschland, Frankreich, Polen?
Ja, Deutschland, Frankreich, Polen ist dabei. Die Benelux-Staaten, glaube ich. Jetzt auch in diesen sicherheitspolitischen Geschichten, glaube ich, die Nordländer sind dabei. Italien ist irgendwie ja immer noch sehr, sehr stark pro-europäisch, für so eine rechte Regierung auch erstaunlich. Mhm. Also es ist schon recht stabil.
Ich habe eine bizarre Affinität zu Frankreich, obwohl ich in meinem Leben kaum mehr als 6 Wochen in Frankreich verbracht habe. Würde man nach Frankreich auswandern wollen?
Sehr gute Frage.
Danke.
Also die paar, die ich kenne, die das gemacht haben, haben es nie bereut.
Es klingt halt alles auch besser. Ne? Jetzt auch noch der Sozialstaat. Das Essen ist sowieso besser, da braucht man gar nicht drüber reden. Aber ja.
Es hat natürlich seine Tücken, aber es gibt auch gerade Deutschen gegenüber ein wirklich positives Vorurteil. Das muss man echt sagen. Gerade alles, was ja Bildung angeht, aber auch was Finanzen angeht, was Technik angeht und so. Also eigentlich sind die Deutschen, glaube ich, schon das liebste ausländische Volk der Franzosen. Oh. Und manchmal denke ich auch, ich finde ja, wir haben das kulturelle Leben in Frankreich. Ich arbeite ja im Feuilleton, ist halt so viel, viel spannender als das in der Bundesrepublik.
Und die Tücken, die du gerade erwähnt hast?
Ja, die Tücken gibt es natürlich, weil es eine ganz andere Form der Kommunikation ist. Ja, also dieses, was wir ja ein bisschen auch aus dieser, vielleicht aus der protestantischen Tradition oder gegenreformatorischen Tradition dann später, dass man sich eben so alles offen sagt und das freie Wort pflegt und so. Ne? Und so, das ist halt in Frankreich überhaupt nicht der Fall. Und um rauszufinden, was dir jemand wirklich sagen will, dauert das eine ganz schön lange Weile. Normalerweise ist es eben eine sehr, sehr verschachtelte Kommunikation. Meine Frau kommt aus Nordhessen. Wenn die dann gegenüber der französischen Verwandtschaft irgendwie sagt, irgendeine Frage gibt oder ein Problem, dann sagt die dann, ach, das besprechen wir einfach mal. Ich frage die einfach mal. Ich sage, bloß nicht. Ja, das machen wir bloß nicht direkt ansprechen. Das gilt als Drohung. Das heißt, man muss immer auf eine ganz bestimmte Art kommunizieren und so. Das muss man ein bisschen lernen.
Oje, Holger, oje.
Noch ist nicht aller Tage Abend. Das
hier, falls sich Leute gerade wundern, warum du so wunderbar klingst, du hast ein richtig tolles professionelles Mikrofon, denn du bist ja auch Podcaster.
Genau, ja.
Und weist ja immer mal wieder auch auf besondere Folgen in eurem Podcast, was bisher geschah, hin. Und das wäre jetzt hier quasi auch die Gelegenheit, nochmal ein bisschen Werbung zu machen. Ich habe nämlich gesehen, ihr habt eine Reihe zum Nahostkonflikt auch gemacht.
Ja, richtig.
Und das treibt viele unserer Hörerinnen und Hörer um. Magst du ein bisschen was dazu erzählen?
Ja, wir hatten immer das Glück seit den ersten Folgen, was bisher geschah, dass wir im Grunde ja mit Liebe überschüttet wurden und mit Zustimmung. Leute, ich weiß nicht, der Geschichtsunterricht ist lange her, es ist aber natürlich ein wichtiges Thema und wie bereitet man das auf und so. Und wir haben da auf jeden Fall offenbaren Ton getroffen. Und jetzt haben wir uns gedacht, okay, wir können jetzt nicht aber immer nur in dem, was bisher Erfolg hatte, bleiben, sondern wir wagen uns jetzt mal auf ein Thema, wo sich alle zerstreiten. Kurz gesagt, es gibt da keinen Gütigst. Und haben das in unserer ausgeruhten Art versucht, eben beide Seiten immer wieder ein Land, zwei Versprechen, heißt die erste Folge, irgendwie auch diese Eskalation und die Chancen und die Risiken in beiden Lagern, das sind ja viel mehr als zwei Lager, in allen vier Lagern darzustellen. Einfach vom angefangen, vom Beginn des modernen Antisemitismus, dem Skandal in Frankreich um Alfred Dreyfus, am Ende des 19. Jahrhunderts der Entstehung des Zionismus bis hin zu den gescheiterten Oslo-Abkommen mit Bill Clinton. Und wenn man sich das so ganz genau anguckt, sieht man immer, ja, mein Fazit war auch von der deutsch-französischen Geschichte inspiriert, es gibt einfach nicht die Erbfeindschaft. Es ist auch nicht in Stein gemeißelt, dass das immer so katastrophal ist. Heute klingt das lächerlich, aber eines Tages bin ich sicher, wird es ein Zusammenleben der Menschen dort geben, in welcher staatlichen Form auch immer.
Das heißt, selbst da bist du zuversichtlich.
Ja. Ja, weil es gibt immer wieder, wenn man genau hinschaut, es gibt so diese zarten Momente, wo sich, und das, die Menschen möchten sich auch annähern. Aber so weit sind wir im Moment noch nicht, das ist klar.
Wurdet ihr dafür auch mit Liebe zugeschüttet?
Wir bekamen auf jeden Fall keine Hassmails.
Das war schon mal viel wert. Ja, absolut.
Wo bist du denn eigentlich nicht zuversichtlich?
Gute Frage.
Ich würde mal Klimakrise in den Raum stellen.
Die Croissants werden schlechter.
Ja, genau. Ja, die Klimakrise ist komischerweise in Frankreich ein viel aktuelleres Thema in der Tagesaktualität. Alle Nachrichten machen damit auf, ne, mit diesen Hitzerekorden, vor allem mit der Waldbrandgefahr. Das ist irgendwie so eine Virulenz, das ist wirklich die Sorge Nummer eins im Augenblick.
Dann kommt das Wasser dazu, ne?
Dann das Wasser, obwohl jetzt die Grünen in Frankreich keine große Rolle spielen und die Regierung auch nicht groß kümmert, ist das schon ein Riesenthema. Also da kann ich mir vorstellen, dass es auch noch mal eine politische Gegenbewegung gibt.
Aber die Frage war, bist du zuversichtlich in der Frage?
Nee, bist du nicht zuversichtlich.
Dass es sich abkühlt, kurzfristig, dass wir es. Aber ich bin jetzt nicht verzweifelt.
Genau, aber dann wieder zurück zur, entschuldige Holger, die Frage, wo bist du nicht zuversichtlich?
Ja gut, es gibt so manche Weltgegenden, also ich glaube jetzt nicht, dass Hongkong sehr bald seine Freiheit wieder gewinnt. Ich bin sogar auch bei Taiwan skeptisch, also es gibt schon so, wir haben schon so ein paar Hotspots, die ganz schön lange brauchen werden, bis da der Wind der Freiheit wieder weht.
Jetzt haben wir so viel über Inhaltliches gesprochen, wie viele Leute lesen deinen Newsletter eigentlich?
Um die 10.000.
Wow, kannst du davon leben?
Nee, ach Quatsch, nee. Ja. Ich habe das gestartet, wie gesagt, da war ich gerade beim Spiegel und danach raus. Das heißt, ich wollte nicht das kostenpflichtig machen, zwischen den Gründen, sondern ich wollte erstmal selber so ein Medium haben und so eine Community schaffen und das für mich ein bisschen ausprobieren. Und jetzt habe ich ganz unten immer einen Hinweis, dass man, wenn man möchte, das auch finanziell unterstützen kann. Dann vergesse ich diesen Hinweis auch wieder. Dann die Kollegen von Steady sagen, du musst eigentlich erpressen, du musst sagen, ich höre auf am so nächsten Sonntag, wenn ihr nicht alle bezahlt. So macht man das, auch wenn du da nicht aufhörst. Das ist nicht so mein Stil, ich weiß nicht, ich kümmere mich da nicht so gut. Also manche machen es, viele schreiben auch, kann ich ihnen nicht was überweisen, mir ist das zu kompliziert. Oder komisch ist bei diesen, wenn ich dann so eine Kampagne mache und sage, Leute, alles kostet Geld, denkt dran, ich muss mich hier hinsetzen in der Zeit, kann ich keine anderen Aufträge machen. Dann kommen dann auch mal viele Mails und sagen, oh, wir haben so wenig Geld, bei mir ist gerade so dünn, aber ich schäme mich jetzt, dass ich da ihnen nichts überweise. Das ist auch, tut mir dann auch wieder in der Seele weh. Aber es gibt auf jeden Fall viele reiche Menschen, die das lesen, die bezahlen. Also es ist ein bisschen Robin Hood-Prinzip. Ist schon okay.
Wie viel Zeit verbringst du damit?
Das mache ich immer am Freitagnachmittag, fange ich an mit den Empfehlungen. Und am Sonntagvormittag schreibe ich dann diesen politischen oder aktuellen Teil. Also schon einige Stunden und ich nehme mir da auch Zeit. Das kann schon mal ein bisschen dauern. Weil ein Aspekt, der vielleicht noch wichtig ist in dem Zusammenhang mit dem Sonntag, ist die Einsamkeit. Das ist mir nach und nach, damit habe ich am Anfang gar nicht so gerechnet. Ich wusste schon, dass am Sonntag, wie gesagt, diese Offenheit besteht, was zu lesen, sich Gedanken zu machen. Aber viele schreiben mir auch, dass sie das auch wirklich nutzen, um über so einen leeren Tag auch hinwegzukommen. Ja, das ist auch teilweise sogar auch in der Familie. Und deswegen schaue ich auch immer, dass ich da eben Angebote habe, vielleicht einen Film, der ein bisschen länger geht oder eine Doku, die schon mal ein, zwei Stunden gehen kann, die, wenn es ideal ist, auch nicht kostenpflichtig ist. Deswegen mache ich relativ viel Arte oder öffentlich-rechtliche Angebote, damit nicht auch alles so viel Geld kostet. Und das ist schon zunehmend. Jetzt mache ich gerade Sommerpause, da kam schon auch ja. Mails, die gesagt haben, ja, okay, das...
Das war jetzt nicht so schön letzten Sonntag, genau.
Genau, wie kriege ich das? Da wird mir der Sonntag ganz schön lang. Das sind schon Phänomene, die auch ein bisschen traurig sind.
Wenn diese Sendung veröffentlicht wird, werden wir im Urlaub sein, und zwar in der Bretagne. Wir werden zum ersten Mal in die Bretagne in Urlaub fahren.
Welche Ecke?
Carantec, Baie de Morlaix.
Okay, wunderbar.
Welche Bücher sollte ich in diesem Urlaub lesen? Außer Proust. Aber da bin ich ja in drei Tagen
mehr
durch.
Mehr schaffst du nicht.
Oh, da gibt es einiges. Jean-Luc Banalek natürlich. Habt ihr wahrscheinlich ohnehin schon im Gepäck oder gelesen?
Nee.
Ja, ja.
Also Jean-Luc Banalek ist der Pseudonym von meinem Freund Jörg Bong. Und Jörg Bong, es ist jetzt, glaube ich, schon der 14. Band der Ermittlungen von Kommissar Dupin in Concarneau und Umgebung, hat dazu geführt, dass der Tourismus von Deutschen, das ist eine Zahl von vor ein paar Jahren, um 600% zugenommen hat.
So Emily in Paris, ne?
Ja, ja, genau, ist auch verfilmt worden. Und ein wirkliches Werk auch der deutsch-französischen Annäherung, ganz tolle Bücher. Also in die Bretagne, das gehört auf jeden Fall hinein.
Gibt es ein Kochbuch, was du empfehlen kannst?
Es gibt auch sogar ein Banalek-Kochbuch.
Ja.
In der Tat. Was ganz schön ist, vielleicht fällt es für Frankreich nicht so ganz günstig aus, aber ein tolles Buch von Bill Buford, B-U-F-O-R-D.
Das Lyon-Buch?
Genau, das Lyon-Buch, ja. Hitze.
Hitze, genau.
Ja. Hitze ist das erste in Italien, das heißt Dirt, also
Dirt, Dreck, genau,
auf Deutsch.
Das, nachdem ich das gelesen hatte, habe ich zu Katrin gesagt, wir müssen nach Lyon und zwar sofort.
Genau, also das ist schon ein ganz tolles Buch.
Ansonsten würde ich noch mitnehmen, das habe ich mir auch schon gekauft, das von Nadja Pantel, das mit dem...
Ja, genau.
Taugt das was?
Camembert-Diagramm, auf jeden Fall. Das ist ein ganz toller Aufschlüsselung Frankreichs über das Essen. Also mit dem Buch kann man auf keinen Fall was falsch machen. Aber es gibt natürlich auch viele französische Autorinnen und Autoren, es wird auch fast alles übersetzt. Ich habe ja viel auch von Annie Ernaux gelesen, sie auch mal getroffen. Über Paris sind immer die Bücher von Patrick Modiano sehr schön. Das sind immer so Spaziergänge durch die Stadt und so Meditationen. Die sind auch relativ kurz. Diese beiden Nobelpreisträger. Dann mag ich sehr gern, das ist vielleicht ein bisschen was für die Ferien, aber es ist ein sehr, sehr wichtiges Buch von Philippe Lançon, L-A-N-C-O-N. Das heißt Der Fetzen. Lançon ist einer der Überlebenden des Charlie Hebdo-Attentats. Mhm. Und zum gleichen Thema von Emmanuel Carrère, V13. V13 ist eine Gerichtsreportage über den Prozess, über die Attentate damals. Diese Attentate haben Frankreich ganz schön verändert auch und mitgenommen. Ich weiß nicht, wie ich in Deutschland die Reaktion gewesen wäre, wenn es solche schrecklichen Vorfälle gegeben hätte. Und die Literatur Lançon ist eine ganz tolle Art, ja, das irgendwie wieder zu heilen und zu bewältigen mit den Mitteln der Literatur. Es ist ein Buch, was auch viele Menschen lesen mit anderen Schicksalsschlägen, die irgendwie eine schwere Erkrankung haben oder in der Familie und sowas, wie man nicht verzweifelt. Und bei ihm spielt auch der Sozialstaat eine ganz wichtige Rolle. Ganz tolles Buch.
Und wenn es den Kindern langweilig wird, was sollen die dann gucken?
Da gibt es ja eine tolle Verfilmung von Der kleine Nick. Das würde ich immer empfehlen. Das haben wir hier im Ferienhaus auch auf DVD. Gibt es einige neue Asterix-Verfilmung auf Netflix. Gibt es so 3D-Comics, auch sehr gelungen.
Erträgt man das? Ich muss Asterix lesen. Alles andere finde ich irgendwie falsch.
Du hast ja nach den Kindern gefragt. Also
ja, aber die sind
genau,
15 oder 18.
Okay. Könnte ihnen noch gefallen, ja. Sonst gab es einige, ja, Arsène Lupin, der Meisterdetektiv, der Meisterdieb, nicht Detektiv, gab es auf Netflix.
Stimmt, ja.
Hat mein Sohn sehr gern gesehen.
Okay, also wir nehmen Netflix mit.
Wir nehmen Netflix mit. Und was kochen wir in der Bretagne?
Du hast kein Problem mehr, einfach runter zum Hafen oder ins Fischgeschäft und dann irgendwas empfehlen lassen.
So wird's gemacht. Vielen Dank. Jetzt mal.
Ich danke euch, dann wünsche ich euch ganz tolle Ferien in der Bretagne und schreibt mir, ob ihr jetzt dahin auswandert.
Dankeschön.
Und wir packen natürlich noch einen Link zu deinem Newsletter in unsere Shownotes, damit den noch mehr Menschen abonnieren.
Vielen Dank.
Hallo, hier ist Katharina mit dem Faktencheck. Ich habe heute tatsächlich sehr wenig im Gepäck. Falls euch die Buch- und Filmtipps von Nils und auch von Holger interessieren, dann findet ihr in den Shownotes eine vollständige Liste mit allen Sachen, die erwähnt wurden in der Folge. Und ich habe leider keine Quelle gefunden, die die 600% Anstieg an Reisenden in der Bretagne an den Dupin-Schauplätzen bestätigt hat. Man liest sehr viel darüber, dass auf jeden Fall mehr Leute dorthin gereist sind nach diesen Romanen. Ich habe auch unterschiedliche Zahlen gefunden. Also, was wir sagen können, es hat zugenommen, in welchem Umfang, das lässt sich leider nicht bestätigen. Genau, das war's schon von mir. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und passt bei der Hitze gut auf euch auf.